请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 4. Juli 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. Danach folgt Reise durch Taiwan. Heute führt uns Eisenbahnfan Alex durch Taiwans Eisenbahngeschichte. Nun zuerst das Kulturpanorama.
In Deutschland hat fast jedes Dorf einen Gesangverein. Rund 2 Millionen Menschen singen aktiv in Chören. Hier in Taiwan hingegen gehören vor allem Pop- und Jazzchöre noch zur Nische. Doch das ändert sich schrittweise, sagt Gabriel Hahn. Der deutsch-französische Musiker lebt in Taiwan und ist der künstlerische Leiter des Vocal Asia Festivals. Dieses feiert im August sein 15-jähriges Jubiläum und hat dafür den vielfach ausgezeichneten Jazzchor Freiburg nach Taiwan eingeladen. Beim Vocal Asia Festival kommen Vokalmusikerinnen aus der ganzen Welt zusammen. Tagsüber gibt es Masterclasses und Workshops für Chöre und Sänger und abends stehen Konzerte auf dem Programm. Vom Festival sowie der Chor- und Jazzkultur in Taiwan erzählt Gabriel Amadeus Hahn im folgenden Interview. Dies ist Teil 2 des Interviews. Neben dem Vocal Asia Festival arbeitest du auch noch in einer Organisation, die du selbst gegründet hast, die Organisation Global Culture Exchange.
Ja, heißt tatsächlich Global Culture Exchange.
Oh, Global Culture Exchange.
Ja, das ist ein Begriff, über den viele stolpern, aber es ist wirklich eine Wortkonstruktion aus Global und Local. Also irgendwie Netzwerke nutzen aus der ganzen Welt, aber so ein bisschen für die lokale Szene arbeiten, Ressourcen schaffen, Austausch herstellen zwischen verschiedenen Kunstschaffenden. So, das ist die Idee.
Mhm. Und wie funktioniert das ungefähr? Ihr lädt Künstler aus dem Ausland ein, nach Taiwan zu kommen.
Ja.
Was machen die dann hier?
Die sollen hier eine Zeit lang bleiben. Nicht nur ein Konzert oder so zwei und dann zack wieder weg, wie das halt oft bei den großen Stars ist, die dann in der National Taipei Concert Hall vielleicht spielen und dann nicht so wirklich der Austausch entsteht, sondern wir wollen, dass da ein Austausch entsteht. Das heißt, die bleiben da irgendwie 2 Wochen im Land, reisen auch, lernen Locals kennen, arbeiten mit lokalen MusikerInnen zusammen und touren oder geben Workshops, Einzelunterricht. Das nächste Projekt beispielsweise ist mit der Sängerin Rosanna Eckert, die an der University of North Texas Jazzgesang unterrichtet. Die ist da Professorin. Die wird im Vocal Asia Festival auch unterrichten und den Chor leiten, aber vorab wird sie mit uns eine Tournee machen. Insgesamt ist sie dann, 2 Wochen hier und ich glaube, man sagt da irgendwie immersive, also dass man so ein bisschen eintaucht und nicht irgendwie gleich wieder weg ist, sondern dass man auch merkt, okay, was hat die Insel für eine Geschichte, für eine Kultur oder für eine kulturelle Diversität? Tatsächlich ist es ja wahnsinnig viel Kultur hier in Taiwan, was vielleicht nicht so bekannt ist jetzt im Ausland. Und das ist unser Anliegen, also einen tieferen Austausch herzustellen und auch einen langfristigen.
Und worauf geht deine Motivation für diese Arbeit zurück? Hast du selber solche Austausche gemacht, bei denen du das Gefühl hattest, die waren zu kurz? Oder es scheint ja auch so, als würdest du, lege dir etwas daran, Taiwan allgemein zu fördern, ein bisschen in diesem Bereich?
Genau, ich glaube, verschiedene Sachen fließen damit ein. Also ich sehe so ein bisschen, dass die Ressourcen nicht so hochwertig und auch nicht so zahlreich sind wie bei uns zu Hause. Wenn man jetzt Jazz studieren will zum Beispiel, gibt es nicht so viele Möglichkeiten und nicht so viele Austauschmöglichkeiten auch mit dem Ausland. Und das wollen wir, die Lücke wollen wir ein bisschen füllen. Und das andere ist auch der Netzwerkgedanke. Ich glaube, der ist in Taiwan auch nicht so stark. Wir erleben oft, dass halt, weil es so wenig Leute gibt, dass die sich so ein bisschen in ihren Bubbles verkriechen und ein bisschen mit Ellbogenmentalität schauen, dass sie halt ihre Teilnehmenden irgendwie beschützen und ihren Circle irgendwie beschützen und nicht, dass es nicht so viel Austausch gibt. Aber wir wollen wirklich mit einer anderen Mentalität rangehen. Wir sagen, Kunst und Kultur, vor allem, wenn man sie ja so als nationale Identität nutzen will. Man will ja auch, dass Taiwan kulturell eine Identität bekommt. Ich glaube, das wollen viele Taiwaner, die sehen, dass sie wahnsinnig viel kulturellen Reichtum haben, aber der wird vielleicht im Ausland nicht so wahrgenommen. weil oft alles so amerikanisiert ist oder so Mainstream geglättet. Und wir wollen halt sagen, hey, durch das Vernetzen mit verschiedenen Bubbles und verschiedenen Kunstformen entsteht ganz, ganz viel Potenzial. Das kreative Potenzial hier ist ja enorm.
Ja. Yeah.
Also wenn man sich einfach die verschiedenen indigenen Kids anschaut, auch im Workshop erlebe ich die oft. Also die haben so wahnsinnig tolle Energie, tolle Stimmung. Die sind so offen und die lieben einfach zusammen Musik zu machen und sich zu bewegen und so. Ich mache das sehr oft irgendwie in den Bergen oder so bei verschiedenen Kids-Gruppen so, dass ich das erlebe, dass das Potenzial, also diese natürliche Musikalität, die ist so stark. Und ich glaube, das braucht eben diesen Netzwerkgedanken, dass man merkt, hey, da gibt's für mich Möglichkeiten, das auch weiterzuführen. Und das ist nicht nur so ein Traum. Und dann sagt irgendwann, das ist ja oft in Taiwan so, dann sagt die Mama oder der Papa so, nee, werd mal lieber Arzt oder Richter oder sowas. Dass er sagt, nee, das ist cool, mach Kunst. So, da geht was bei dir. So, das ist echt, das wollen wir fördern. Aber dazu braucht es Ressourcen. Und ich glaube, das war, glaube ich, so mein Anliegen. Also verschiedene Perspektiven.
Ja. Und was sind das für Workshops, die du in den indigenen Dörfern zum Beispiel oder in den Schulen machst?
Hauptsächlich Body Percussion, also Rhythmus mit dem Körper, also Brust. Solche Sachen, einfach Rhythmus direkt am Körper erleben, mit dem Körper Sounds machen. Und da braucht man nicht groß ein Instrument lernen, sondern kann gleich in Bewegung gehen, gleich ins Machen gehen. Und das ist ein relativ guter Einstieg für Leute, die jetzt vielleicht nicht Noten lesen können oder, weißt du, nicht irgendwie so ein musikalisches Training haben. Oft setzen wir die Messlatte so hoch mit Solfège oder Gehörbildung und so, aber manchmal braucht es gar nicht so viel. Und gerade wenn man so bewegungsaffine Leute hat, die gerne tanzen, gerne sich bewegen, die einfach den Groove auch irgendwie in sich tragen, da muss man gleich ins Machen gehen, nicht über den Kopf so. Und dafür ist Body Percussion echt super. Unterrichte ich übrigens auch beim Festival Body Percussion. Ah, also cool. Ich bin auch für eine Body Percussion Stunde als Lehrer gebucht. Genau.
Ja, wie ist denn sonst die Jazz-Szene in Taiwan? So, du hast gesagt schon, das ist nicht so groß natürlich. Ich war ein paar Mal in so Bars, wo gejammt wird zum Beispiel. Da war, glaube ich, nur 2-3 Mal in meinen Jahren jetzt dort. Ist mir ziemlich schnell aufgefallen, dass ich häufig die gleichen Leute gesehen habe, obwohl es verschiedene Orte waren. Ist das so der Kern der Szene?
Naja, genau. Ich würde sagen, klein, aber fein ist die Szene hier. Also, wenn man sich die Geschichte ein bisschen anschaut, ich glaube, dass Jazz über die amerikanischen Soldaten, die hier so hauptsächlich in den 50er, 60er, 70er Jahren stationiert waren, nach Taiwan gekommen ist. Und die waren gleichzeitig auch die Abnehmer dieser Kultur. Also ein Clubbesitzer, einer der ältesten, Blue Note heißt der in Taipei, hat mir gesagt, früher haben die wirklich einfach mehr konsumiert. Das ist schade, dass die heute so wenig trinken. Das waren einfach die amerikanischen Gäste, die haben halt Jazz geliebt. Und dadurch haben sie es aber auch gefördert, weil es gab einfach ein Publikum dadurch und die Szene war, glaube ich, die Live-Szene war, glaube ich, richtig gut damals, so 50er, 60er, 70er Jahre, auch wenn man mit Musikern spricht, die damals schon gespielt haben, war das echt, das war eine gute Live, das war ein gutes Live-Business und das flaute dann ein bisschen ab, als die gegangen sind und dann kam natürlich auch so DJing rein und so Karaoke. Gut, Karaoke gab's immer schon, aber ich glaube einfach durch so ein Keyboard und dann so eine Drum Machine und dann vielleicht ein Saxophon konnte man halt viel von der Liveband sparen. Und wie gesagt, es gab dann, glaube ich, jazzmäßig so ein bisschen Flaute, aber neuerdings geht es wieder rauf. Also die Leute wollen neuerdings wieder Live-Musik hören, gehen auch echt in Clubs. Und die anfangs kleine Jazz-Szene von Locals, die fängt jetzt an, wieder zu wachsen. Also ein Grund ist Covid. Viele kommen aus USA, also so American-born Taiwanese, die in den USA gelebt haben oder studiert haben. Die kamen während der Covid-Zeit zurück nach Taiwan. Es kommen auch jetzt welche aus USA nach Taiwan, die es einfach nicht mehr aushalten in den USA. Es gibt zum Beispiel einen Musiker, der wurde von ICE irgendwie so gesucht und dann hat er sich gesagt, nee, das ist mir zu riskant. Also er hat einfach lateinamerikanische Wurzeln und deswegen dachten die, er ist irgendwie illegal dort. Es gibt also ganz verschiedene Beweggründe, warum jetzt viele oder mehr und mehr Jazzmusiker nach Taiwan kommen. Und das ist interessant, weil die bringen ja ihre unterschiedlichen kulturellen Backgrounds mit. Einer ist Lateinamerikaner, der andere ist aus Finnland. oft ist es natürlich so, wie bei mir, dass sie eine taiwanische Frau geheiratet haben und dann vielleicht Familie hier haben, wie bei mir auch, und merken, hey, das ist ja eigentlich ein super Land hier, um irgendwie ein entspanntes und gutes Leben zu führen, und ich mache einfach weiterhin meine Musik. Das ist der Hauptgrund, aber ja, es gibt trotzdem verschiedene Beweggründe, und das hat positive Auswirkungen auf die Szene, weil die Szene dadurch diverser wird und wächst und besser wird.
Wir freuen uns auf das Vocal Asia Festival und vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Vocal Asia Festival findet vom 13. bis zum 16. August in Taipei statt. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes.
Radio Taiwan, international aus Taipei.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Ja, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Radio Taiwan International. Hier sind wir wieder mit Reisen in Taiwan. Und ich habe hier keinen Unbekannten wieder vors Mikrofon bekommen, sondern eine feste Größe bei RTI mittlerweile. Das ist der Alex, hallo.
Ja, hallo.
Wir haben uns diesmal so den Eisenbahn verschrieben, möchte ich fast sagen.
Genau, heute wollte ich wieder über ein Eisenbahnthema reden. Ich habe ja letztes Mal über das Railbike in Miaoli gesprochen. Also es gibt ja viele Railbikes hier. Fast jede Stadt hat eins mittlerweile. Aber heute geht's um zwei Eisenbahnmuseen in Taipei. Genau. Einmal das in Bayman, das gibt's schon seit einigen Jahren. Genau. Und das am Songshan Tobacco Plant ist das. Ja, das war diese alte, Eisenbahn.
Das Hauptwartungsbereich für taiwanische Eisenbahn, der war
genau,
da.
Genau, das ist auch relativ neu. Ich glaube, das ist erst letztes Jahr eröffnet worden.
Also ich glaube, unter Denkmalschutz gestellt wurde es seit 2015. Es war ja auch, man hatte ja auch den Abriss.
Das stand Ewigkeiten brach. Also jeder, der zum Beispiel zum S-Light gegangen ist am Songshan, der hat das ja gesehen. Das ist ja direkt daneben. Und das ist ja diese Riesenanlage. Und ich erinnere mich noch, früher war das so eine riesige, so wie eine Industrieruine.
Ja.
Und es ging auch lange, lange Zeit, hieß es, das soll mal ein Museum werden. Und das hat, glaube ich, 10 Jahre oder länger gedauert, bis da endlich mal was draus geworden ist.
Ja, ich glaube sogar, es war sogar noch bis in die 90er zum Teil in Gebrauch, so viel ich weiß. Also 80er, 90er, dass man da wirklich dann noch Eisenbahn, also das Abstellgleise waren und dass
das
man
war, das war ziemlich lange noch. Das erst als die Eisenbahnstrecke unterirdisch verlegt wurde in Taipei, dann hat man das aufgegeben. Weil man kann da noch sehen zum Teil, wie die Zugänge sind. Also da gibt es einen Zugang in den Tunnel runter zu den Eisenbahngleisen.
Ja. Ja, ich habe es noch nicht ganz so ausgekundschaftet, ja, aber erzähl weiter. Also das war die ehemalige, das war ein Zustieg oder?
Ja, also vielleicht für die sich nicht so gut auskennen. Also die Eisenbahn in Taipei, die wurde in den 90ern unterirdisch verlegt. Der ganze Bahnhof komplett neu gebaut. Weil vorher fuhr die Eisenbahn, also wo der Hauptbahnhof jetzt ist, einmal Richtung Wanhua, also quasi durch Hiemen durch. Und die andere Richtung war ja entlang, was heute der Shimen Boulevard ist, also Civic Boulevard. Und da ist jetzt die Eisenbahn unten drunter. Und man kann noch heute sehen an einigen Stellen, da gibt es so Zugänge. Das sind so wie Schächte. Mhm. Ich glaube, das ist für die Feuerwehr oder so, dass sie in den Tunnel rein kann. Mhm. Da sieht man die Zugänge noch. Und dieses Ausbesserungswerk oder diese Werkstatt, die war eben an dieser Strecke. Die ging halt an diesem Songshan Tobacco Plant vorbei. Natürlich sieht man die Eisenbahn nicht, die ist unter der Erde jetzt. Und dieses Ausbesserungswerk ist jetzt, war ja quasi obsolet dadurch.
Ja, richtig.
Ich glaube, das ist alles jetzt nach außerhalb Taipeis verlagert worden. Ich glaube, das ist alles in Chidu. Da sind jetzt, glaube ich, die ganzen Anlagen. Und dann stand das, seit den 90ern, glaube ich, war das Brachland. Also es wurde nicht mehr genutzt. Aber klar, der Zugang war ja nicht mehr da. Und wie du sagtest, ich glaube, das sollte mal abgerissen werden, dann mal ein Museum werden, dann hat sich Ewigkeit nichts dran getan und letztes Jahr wurde es dann als Museum eröffnet.
Die Jahreszahl, die ich auch noch durch meine Internetrecherche im Kopf habe, unter Denkmalschutz wurde es 2015 gestellt. Ja, also okay. Das ist auch eine der vielen oder zahlreichen denkmalgeschützten Gebäude mittlerweile in Taipei, die auch, also genau genommen ist ja auch dieses ganze Bahnprojekt, was es in Taiwan gegeben hat, stammt ja aus der Japanerzeit, also war ja nicht irgendwie die Qing-Dynastie. Und so viel ich weiß, hatten die Japaner das auch so jetzt nicht unbedingt so im Sinn, den Wohlstand Taiwans zu fördern, vielleicht nur sekundär. Es war auch irgendwann für Kriegsvorbereitungen halt auch so eine gewisse Strecke, dass für Beförderung von Nord nach Süd, von Japan in die südlich gelegenen Inseln wie Philippinen, falls man die mal erobern muss, dass man da halt auch Landwege hat und sowas. Ja, das war also ursprünglich das Projekt und ich glaube, dieses Wartungswerk oder diese, also es ist ja ein riesiger Komplex auch mit Abstellgleisen, Wartungen und Reparaturwerken, das war glaube ich 1935 komplett in Betrieb genommen worden.
Ja, also genau in Jahreszahlen kenne ich jetzt nicht.
Nee, genau, ich will es auch dabei belassen mit Jahreszahlen, aber ich hatte jetzt nur mal ein paar hier in den Äther husten, das war glaube ich 1935.
Ja, aber vielleicht kommen wir mal zurück zum Museum selber.
Ganz genau.
Genau, also das ist Songshan. Man kommt dahin, das ist ein bisschen schlecht zu erreichen tatsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also mit dem Auto hinfahren ist gar keine gute Idee, da gibt es überhaupt gar keine Parkplätze. Mhm. Man kann mit der MRT grüne Linie bis, ich glaube, Songjiang Nanjing fahren und dann laufen. Das sind so 10, 15 Minuten, läuft man dann. Du musst Richtung Süden laufen.
Also Es
ist im Prinzip zwischen grüner und blauer Linie.
Ja, genau.
Man kann aber auch bis Sun Yat-sen Memorial fahren und dann eben durch den Tobacco Park laufen. Das hat aber den Nachteil, weil der Eingang ist auf der Nordseite. Das heißt, man muss einmal um das ganze Anlage rumlaufen, um dann wieder reinzukommen. Deswegen ist mit der grünen Linie günstiger, weil da kommst du direkt von Norden runter rein. Es ist ein bisschen kürzer. Die ganze Anlage ist sehr, sehr groß, ist aber nur ein Teil davon zugänglich. Also es gibt zwei große Hallen. Eine ist eine Ausstellungshalle, die andere ist noch leer. Da kommt wahrscheinlich noch was rein. Mhm. Und interessanterweise ist, du kannst da erstmal kostenlos rein. Also du kannst ja sozusagen auf dem Gelände kannst du dich frei herumbewegen. Für die Ausstellung musst du zahlen, also wo die Eisenbahnwagen dann alle drin sind. Und es gibt dort auch einen Zug, der da herumfährt. Da musst du auch ein Ticket kaufen.
So eine kleine Bimmelbahn oder fährst du wirklich auf den Gleisen?
Da ist so ein alter Triebwagen restauriert und der fährt über da diese Anlage. Einmal so fährt er rüber, ein Stückchen raus, glaube ich sogar. Die haben so extra nochmal einen Bahnübergang angelegt. Das ist, glaube ich, auch der einzige Bahnübergang in Taipei, den es jetzt gibt. Mhm. Weil er geht wirklich über eine Hauptstraße drüber und dann fahren die noch so ein Stückchen raus aus dem Gelände und dann wieder zurück. Also das ist jetzt nicht wirklich eine große Tour, die man macht. Das ist vielleicht ganz nett, um mal so ein Erlebnis zu haben. Da muss man Tickets kaufen und die waren, als wir da waren, ausgebucht, schon für den ganzen Tag. Also da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr frühzeitig Tickets kaufen für diesen Zug. Aber die Ausstellung selber, die kannst du getrennt kaufen, die Tickets. Mhm. Und ja, was gibt's da zu sehen? Also einmal, klar, die ganze Anlage an sich, da gibt's verschiedene Gebäude, es gibt diese Wartungshallen, es gibt so Versammlungsräume, das Badehaus ist frei zugänglich.
Okay, das Badehaus war schon immer da oder ist das jetzt erst neuer?
Ja, das war auch schon immer da, aber irgendwie Badehäuser sind ja sehr beliebt, glaube ich. Das gibt viele.
Ja, vor allem bei den Japanern, ja. Die Japaner hatten es ja auch immer hier so, die Badekultur mit reingebracht.
Badehäuser gibt es überall und das haben wir auch sehr schön restauriert. Da kannst du kostenlos rein. Und dann kannst du auch noch so eine kleine Ausstellung sehen, die ist im Eingangsbereich. Das ist so ein bisschen über die Geschichte der Anlage und so eine Verwaltungssachen. Aber die Hauptattraktion, das ist dann die Ausstellung in der alten Wartungshalle. Dort sind dann alte Lokomotiven ausgestellt, hauptsächlich alte Eisenbahnwagen, auch so die Wartungshalle an sich, also verschiedene Geräte, was da gemacht wurde. Ich finde, das ist ziemlich gut gemacht. Also es ist sehr, sehr offen, sehr, sehr frei zugänglich alles. Alles ist auf Chinesisch-Englisch erklärt, also das ist schon mal ein großer Vorteil. Ja, es ist also für die, die sich so für auch Industriesachen interessieren, ganz spannend, weil da siehst du auch diese alten Gerätschaften, die sie da noch hatten.
Ja, es soll ja auch so ein bisschen den Fortschritt Taiwans erklären. Basierend auf dieser Eisenbahn ist Taiwan dann halt von Agrar zur Industrienation geworden. Ja.
Und da wird auch so ein bisschen die Technik erklärt. So Lokomotiven, da gibt es eine Lokomotive, die ist so komplett offen und dann fährt so ein Bildschirm an der vorbei. Das sieht da aus wie so eine Röntgenaufnahme. Dann kannst du irgendwie nochmal reingucken, da werden da Sachen erklärt. Aber es ist eigentlich ganz spannend, mal die Sachen mal so hautnah zu sehen. Dann natürlich sind viele Eisenbahnwagen dort ausgestellt. So ein bisschen, ja, Nostalgie. Man kann da drin sitzen und gut, das ist wahrscheinlich für die Taiwaner interessanter. Ich meine, für uns ist das jetzt nicht so interessant, diese alte Wagen. Ich meine, klar, die sehen interessant aus, aber wir haben nicht diese nostalgischen Gefühle dafür. Ist aber ganz nett, das mal zu sehen. Interessanterweise merkt man auch, da hat sich nicht viel getan zur heutigen Zeit. Also die Eisenbahntechnik hat sich nicht so weit entwickelt. Ja, und dann ist nochmal eine große Ausstellung, wo dann auch die ganze Geschichte der Eisenbahn in Taipei erzählt wird.
Also in Taipei oder Taiwan?
In dem Museum ist es hauptsächlich auf Taipei bezogen, weil das ist fokussiert auf diese Ausbesserung, also das ganze Werk.
Ja.
Und da wird auch gezeigt, wie die Stadt sich verändert hat. Also da gibt es eigentlich schöne Karten, Darstellungen, wie sich die Eisenbahn entwickelt hat in Taipei, weil Taipei hatte früher ein sehr dichtes Eisenbahnnetz eigentlich. Genau. Da sieht man heute überhaupt nichts mehr davon. Das ist alles weg.
Ja, es ist dem U-Bahn-Netz gewichen sozusagen. Auch alte Eisenbahnlinien sind ja zum Teil...
Ja, aber viele sind einfach zu Straßen geworden. Also man sieht, es gibt einige Straßen, die vielleicht so seltsam eng sich durch die Stadt schlängeln. Das sind zum Teil alte Eisenbahnstrecken. Also zum Beispiel in Gongguan gibt es Dingzhou Road, das ist eine alte Eisenbahnstrecke.
Ja, die kenne ich, ja klar, also die Straße kenne ich.
Also Xindian, die ging ja nach Xindian, da fährt jetzt die grüne Linie zum Beispiel, genau. Die nutzt das zum Teil. Die rote Linie nutzt zum Beispiel hauptsächlich die alte Eisenbahnstrecke.
Also da Danshui,
der ganze Abschnitt vom Taipei Main Station bis Danshui, das ist die alte Eisenbahnstrecke. Genau, und gerade der Teil, wo sie oberirdisch ist, da fährt sie wirklich auf den alten,
genau.
Das sind nicht die alten Gleise, aber es ist der alte Gleisverlauf.
Ja, richtig, ja.
Was noch? Ja, gut, Taipei hatte ja viele Industrieanlagen früher. Und es gibt heute noch eine kleine Ausstellung in Wanhua. Das ist die alte Zuckerfabrik.
Ja.
Da kann man auch noch einen kleinen Zug sehen. Da ist auch noch so alte Werkbahn ausgestellt. Und sonst, was sieht man sonst noch? Also erst dieses Museum... geht es hauptsächlich um diese Eisenbahnen, also die Züge und die Wagen, die kann man da sehen. Das andere in Bayman.
Genau, da war ich schon mal mit, das ist mehr für Kinder, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also das.
Ja, das andere ist auch für Kinder. Also es ist eigentlich für jeden was Interessantes dabei. Ja. Das andere in Bayman, das ist ja schon ein paar Jahre da, das ist in der alten japanischen Hauptverwaltung von der Eisenbahn drin. Das ist dieses Gebäude, das ist ein ziemlich großes Gebäude, das ist auch jahrelang restauriert worden. Da geht es hauptsächlich mehr um die Geschichte der Eisenbahn in Taiwan. Also es ist mehr so, da zeigt so alles allgemeiner für Taiwan da.
Also ich erinnere mich eigentlich nur an die Attraktion, das war für meine Tochter so ein kleiner Zug, wirklich so eine ganz kleine Eisenbahn, auf die du dich setzen kannst und die einem irgendwie auf Gleisen im Raum rumfuhr. Also das war also für Kinder ein absolutes Muss, hätte ich das früher gehabt.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, okay, also...
Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Also in Bayman ist ja, glaube ich, die Attraktion, diese Modelleisenbahn, die da haben.
Ja, richtig.
Das ist ja da Taipei Hauptbahnhof nachgebaut, wie er 1900, weiß nicht, 50 oder 60 rum war. Also noch alles oberirdisch, da sind noch die ganzen alten Anlagen da und auch die Drehscheibe und alles. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil heutzutage ist alles komplett anders. Also der ganze Innenstadtbereich von Taipei ist völlig anders als noch vor 50, 60 Jahren. Und ja, und die zweite witzige Sache in diesem Museum in Bayman ist dieser Wagen, in dem man sitzen kann. Also die haben dann den Original-Eisenbahnwagen, also nur das Innere genommen. Kannst dich dann reinsetzen. Dann haben die Fenster so milchig gemacht. Mhm. Aber das sind, glaube ich, so Lampen oder so Art wie Monitore. Das sieht aus, als würde man fahren.
Ja.
Und du hast die ganze Zeit dieses Geräusch von einem fahrenden Zug. Und wenn du da lang genug drin gesessen hast, hast du irgendwann das Gefühl, du sitzt wirklich im Zug. Das ist total witzig eigentlich.
Okay, ja, okay, also müsste ich auch mal ausprobieren. Ich war in diesem Museum, aber war ich dann zu sehr darauf fixiert, was meine Tochter halt machen
klar,
wollte.
Ja, klar, wenn du mit Kindern bist, dann musst du das machen, was die Kinder wollen.
Ja, genau, aber ich erinnere mich auch an dieses Modell der Stadt Taipei. Das ist ja, man nennt ja das Modell H0, das ist das Halb-Null-Modell, das 1 zu 48 oder 1 zu 45. 37
irgendwie.
87. Ja, genau sowas, Entschuldigung.
Ja, es gibt
richtig, halb Null, ja, ganz Null ist 1 zu 43,5, ganz Null. Und halb Null ist 1 zu 87.
So, ja, und diese Modelleisenbahn, die da ist, da machen die immer so eine Vorführung. Ich glaube, jede Stunde. Dann sieht man aber, wie die Züge da ein- und ausfahren in den Bahnhof. Dann gibt's auch mal eine Nachtszene. Das ist so ein bisschen wie Miniaturwunderland, aber eine ganz, ganz kleine Version von Miniaturwunderland.
Ja, es gibt ja auch dieses Miniaturwunderland in da irgendwo bei Hsinchu, dieses kleine Leute. Und da haben sie tatsächlich die Eisenbahn auch nachgebaut, teilweise taiwanische Eisenbahn. Und man nahm tatsächlich die LGB, das sind LGB-Schienen.
Okay.
Lehmann-Großbahn, sowas. Und also für einen Kenner, denn ich bin da tatsächlich einer, ich bin mit Märklin und Fleischmann und Rocco und LGB aufgewachsen.
Ja,
ich kenne das und mich interessiert das natürlich auch.
Ja. Ja, also beide Museen, die ergänzen sich eigentlich ganz gut. Also für die, die sich für Eisenbahn interessieren, aber auch so ein bisschen für die Geschichte Taipeis und Taiwans, gerade so die Eisenbahngeschichte oder Industriegeschichte, ist das schon ganz interessant.
Mhm.
Also beide sind also da wiederholt sich nichts wirklich. Also man kann wirklich in beide Museen gehen und man hat lernt da was Neues.
Ja, ja, richtig. Und aber um das kurz nochmal abzuschließen oder um die Brücke zu schlagen für irgendein neues Thema, wenn man über Eisenbahngeschichte besonders auch nochmal hautnah erleben will, dann könnte man in die Mitte Taiwans fahren, nach Changhua. Dort gab es immer dieses...
Genau, da gibt es die berühmte Drehscheibe und der Lokschuppen.
Genau.
Und das Besondere an denen ist, also das ist immer noch im Betrieb, also das ist ja mittlerweile glaube ich, eher so eine Show-Einlage, die die machen, aber man kann das wirklich besichtigen, also direkt aufs Gelände kann man gehen. Das finde ich eh ein bisschen bizarr, dass du wirklich direkt auf diesem Gelände rumläufst. Du kannst wirklich an die Lokomotiven rangehen und die fahren dann dir dann auch vorbei. Also da die Leute stehen zwischen den Dingern rum und die fahren da rum. Also das ist schon ein bisschen, ich glaube, so arbeitsschutztechnisch in Deutschland würden die Leute ausflippen, wenn man sowas macht. Das Besondere an dem Ding ist, das ist, glaube ich, die einzige verbliebene Drehscheibe in Taiwan. Auch dieser Lokschuppen ist der einzige, der noch übrig ist. Und das ist, glaube ich, sogar einer der ganz wenigen, die es überhaupt noch gibt, weil das ist so ein japanischer Nachbau.
Mhm.
Also der ist, glaube ich, ich habe vergessen, welche Stadt, ich glaube, das war Osaka oder so.
Mhm.
Die haben den nachgebaut damals, die Japaner. Also die haben sich da jetzt keine... waren jetzt nicht sonderlich kreativ mit anderen Sachen, die haben es einfach nachgebaut hier in Taiwan. Und da das aber in Japan, glaube ich, auch schon alles wieder weg ist, weil es so alt ist, ist Taiwan, glaube ich, noch der einzige Ort, wo man sowas sehen kann.
Okay.
Aber es ist interessant, die haben halt alle Lokomotivtypen, die es gab in Taiwan.
Ja, die hatten ja mal
so Dampflokomotiven.
Foto da wirklich in den Schub, ich kenne dieses Foto.
Genau, die stehen da in diesen Hallen drin.
Ja.
Und dann fahren sie mal hin und wieder eine raus, drehen sie um auf dieser Drehscheibe und kann man sich eigentlich ganz gut angucken. Das ist ganz, ganz nett gemacht. Ich glaube, also früher war das, glaube ich, sogar kostenlos, der Eintritt. Also man konnte da einfach rein. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich war da jetzt auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Ja, sollte man mal ausprobieren. Preislich ist das ja sowieso alles. Hält sich das in Taiwan ja auf dem Rahmen der Museumsbesuche und Zoobesuche.
Und das ist in Changhua direkt am Bahnhof. Also man kann mit dem Zug hin, aussteigen, einfach rüberlaufen. Das ist sehr gut zu erreichen.
Okay, also das bleibt dann hier mal so für die Bucketlist für unsere Zuhörer. Wenn sie mal Taiwan erkunden wollen, dann auf jeden Fall nach Changhua am Bahnhof diese alte Drehscheibe aus der Japanerzeit. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Zeit für das Sommerinterview. Ich bedanke mich vielmals bei Alex und damit grüße ich alle deutschsprachigen, Taiwan interessierten Hörer in der Welt und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Alex, hast du noch einen Gruß? Willst du wen grüßen?
Ja, direkt grüßen jetzt nicht. Ich wünsche allen auch einen schönen Tag und einen schönen Sommer.
Und eine schöne WM, mal sehen, wer Weltmeister.
WM, genau.
Ja, okay, und dann tschüss.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 4. Juli 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.